Live after Lehramt.
Ich darf das gar nicht so laut sagen. Ich finde das ganz toll, dass mich mein Unternehmen für das bezahlt, dass ich so viel Spaß jeden Tag haben kann. Es fühlt sich tatsächlich gar nicht wie Arbeit an, sondern es ist einfach ein mega tolles Arbeitsumfeld mit so vielen Möglichkeiten, dass mir jeden Tag das Herz aufgeht. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen immer eine Träne im Auge, weil ich natürlich an die Zeiten auch zurückdenke, wie das in der Schule gewesen ist. Und das sind Welten dazwischen.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben. Wenn du diese Folge hörst, dann werden wir gerade 2 Webinartermine mit insgesamt 1000 Lehrkräften ausgebucht haben. Nämlich zum Thema Raus aus dem Lehrberuf, Entscheidungshilfen und Orientierung in der Krise. Wenn du die vorigen Folgen vom Podcast gehört hast, dann hast du davon mitbekommen. Heute, wo ich diesen Text einspreche, hatten wir bereits den ersten Termin und euer Feedback zum Mehrwert und den Informationen, die ich dort geteilt habe, war wirklich grandios. Und da darf ich unserem Team und mir jetzt mal ganz stolz selbst auf die Schulter schlagen, denn schafft das mal mit einem Lehrerkollegium von 1000 Leuten. Du weißt, wie kritisch wir sind. Ich hoffe, dass du das Augenzwinkern jetzt hier mithörst. Eure Fragen im Webinar haben mir auch gleich schon Ideen für neue Podcast-Folgen gegeben, denn ich habe da einige Mythen und Missverständnisse durch den Chat fließen sehen, die ich ausräumen möchte. Da darfst du dich schon mal auf die nächsten Folgen freuen. Im Webinar haben die TeilnehmerInnen auch einiges über 4 mögliche Veränderungsstrategien erfahren, die wir an unseren eigenen Kunden beobachten und haben auch einige Fallbeispiele kennengelernt, wie Lehrkräfte mit unserer Begleitung gemäß ihres individuellen Risikoprofils zur Jobzufriedenheit gegangen sind. Denn genau das ist ja der Knackpunkt. Eine Veränderung hin zu mehr Jobglück, zu mehr Jobzufriedenheit ist mehr oder weniger immer möglich. Voraussetzung ist, dass man sie an den persönlichen Rahmenbedingungen ausrichtet. Denn was hilft es, jemandem eine Kündigung vorzuschlagen, für den das aufgrund seiner persönlichen Absicherungssituation und anderen Faktoren viel zu risikoreich wäre? Es gibt aber natürlich immer Schräubchen, die man betätigen kann. Und man muss diese an den persönlichen Ressourcen und Hürden ausrichten. Dann gibt es plötzlich ganz, ganz viele Farbtöne zwischen Schwarz und Weiß. Also Schwarz wäre jetzt alles unverändert lassen, weitermachen wie bisher. Und Weiß wäre maximale Veränderung, Kündigung mit der Brechstange, Neuanfang. Es gibt aber ganz viel dazwischen. Und wenn du jetzt überlegst, oh, wie könnte das für mich aussehen, dann spiel doch deine individuelle Strategie zu mehr Jobzufriedenheit, zum Jobglück mal mit uns durch. Buch dir dafür ein unverbindliches Erstgespräch bei uns, denn dann können wir genau beleuchten, wie deine individuelle Strategie aussehen kann und wie wir dich dabei begleiten können. Den Link zum Erstgespräch stellen wir dir in die Shownotes. Du findest die Einladung zum Erstgespräch aber natürlich auch auf unserer Homepage isabelprobst.de, wenn du unser Angebot erkundest. Da findest du viele Buttons dazu. So, heute spreche ich für dich mit meiner ehemaligen Kundin Romina. Und hier gibt es, wie immer, möchte ich sagen, eine Reihe von augenöffnenden Informationen und Erfahrungen für dich zu hören. Mich hat es extrem begeistert, dass Romina uns einen Einblick in ihre heutige neue Arbeitswelt geben konnte. Und ich bin mir sicher, auch du gehst mit vielen neuen Ansichten heraus. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei unserem Gespräch. Ich bin hier heute mit der Romina. Und Romina, ich habe mich total gefreut, dass du dir Zeit nehmen konntest, denn du sitzt gerade bei deinem Arbeitgeber in einem ruhigen Räumchen. Da hast du dich extra zurückgezogen für unser gemeinsames Gespräch. Und wir kennen uns schon, ich habe es jetzt mal nachvollzogen, so seit 2-3 Jahren. Das heißt schon einige Zeit. Und ich durfte in der Zwischenzeit deine berufliche Veränderung mitverfolgen, denn du hast mich immer mal abgedatet mit E-Mails. Und da wollen wir natürlich heute nachvollziehen, was hat sich da getan und dann auch lüften, wo sitzt du jetzt eigentlich und was tust du da? Ganz herzlich willkommen, Romina.
Dankeschön, Isabel.
Magst du dich mal vorstellen?
Genau, dann erzähle ich mal ganz kurz, wo ich hier sitze. Und zwar ist das einer der Räume in meiner Ausbildung. Das ist tatsächlich mein Haus, mein Gebäude, was tatsächlich das Unternehmen, in dem ich arbeite, als Ausbildungswerkstatt zur Verfügung stellt. Und ich arbeite als Leitung der Ausbildung in einem internationalen Unternehmen mit 5000 Mitarbeiterinnen. Und wir haben hier 130 Auszubildende und Dualstudentinnen bei uns in der Betreuung. Und viel machen wir dann eben auch hier, dass wir eben in diesem Gebäude hier auch ausbilden.
Und dieses Unternehmen, das kommt aus der, wie würdest du es bezeichnen? Ist das Industrie oder ist das Technologie?
Genau, es ist ein sehr techniklastiges Unternehmen. Also wir sind in der Automatisierungsindustrie unterwegs, produzieren selber 40.000 verschiedene Produkte, auch hier am Standort. Das heißt, auch viele Auszubildende, die wir haben, sind nachher in der Produktion selber tätig. Aber wir haben auch ganz viel Bereiche, die sich darum kümmern, dass wir auch Komplettlösungen anbieten. Das heißt, auch im Softwarebereich sind wir unterwegs und wie gesagt, auch international. In China haben wir eine Produktion, in Rumänien, überall auch Vertriebsgesellschaften, 5000 Mitarbeiter im Kernunternehmen und dann in den Vertriebsgesellschaften auch nochmal 900 Mitarbeiter.
Und das ist ja jetzt eine Branche, die ist für viele meiner Hörerinnen und Hörer erstmal was ganz weit Entferntes, denn ja, es sind ja vorwiegend Lehrkräfte, die hier zuhören. Klar, da sind auch einige MINTler dabei, einige Informatikerinnen, Informatiker, aber das ist schon eher nicht die Regel. Darum umso toller, dass du uns da heute einen Einblick gewährst, auch in die Möglichkeiten, die sich da für Lehrkräfte bieten. Magst du mal erzählen, aus welcher Richtung Lehrkräfte du denn eigentlich kommst? Oder beziehungsweise was ist denn eigentlich dein Werdegang ursprünglich?
Ja, ich komme jetzt auch eher aus dem technischen Bereich. Das heißt, ich habe mal Elektrotechnik studiert und war oft auch in dem Bereich Bildung unterwegs, aber wollte mich gar nicht so richtig an Schulsystem rantrauen. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, dass das ja tatsächlich auch nicht mein Weg sein sollte. Ich habe mal in der Hardwareentwicklung gearbeitet über viele Jahre und bin dann aber als Quereinsteigerin an einen Berufskolleg gegangen, habe da das war ein privates Berufskolleg, da habe ich mein Referendariat dann absolviert und bin dann an eine öffentliche Schule gewechselt und habe da eben das berufliche Gymnasium geleitet und vor allem Fachinformatik unterrichtet. Das heißt, ich war immer sehr in diesem technischen Bereich auch unterwegs und habe dann ja aus vielen, vielen Gründen letztendlich dann auch entschieden, dass das nicht der Weg ist, den ich mein Leben weiter verfolgen möchte im Schulsystem und bin dann als Softwareentwicklerin in dem Unternehmen gestartet, in dem ich jetzt bin. Und als ich dann für einen ehemaligen Schüler auch tatsächlich eine Stellenausschreibung rausgesucht habe, bin ich dann darüber gestolpert, über die Stellenausschreibung hier als Ausbildungsleitung. Und da waren das Unternehmen und ich uns einig, das ist genau meine Stelle mit allen Erfahrungen, die ich vorher gesammelt habe, alles, was ich gerne gemacht habe. Ich habe gerne immer unterrichtet, aber nicht in dem Schulsystem. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier mit ganz anderen Rahmenbedingungen genau das zu machen, was ich liebe.
Und da wollen wir gleich im zweiten Teil des Gesprächs mal ins Detail gehen. Denn das, was du mir so geschildert hast und auch was ich von den Bildern eurer Webseite entnehmen kann, das sieht aus wie ein Bildungsutopia. Das ist wirklich, dass es sowas in Deutschland gibt. Das war mir überhaupt nicht klar. Das wollen wir natürlich in Gänze darstellen. Jetzt hast du dich an mich gewandt. Das war 2019 in etwa. In welcher beruflichen Situation warst du da gerade?
Also ich hatte mich beworben um die Leitung, also um eine Beförderungsstelle auf einer 14-Stelle und habe aber irgendwie immer auch, als die Probezeit abgelaufen war, habe ich gar nicht das Gefühl gehabt, das passt wirklich zu mir und ich freue mich darüber, sondern ich habe schon unter, kann man sagen, gelitten, also unter vielen Dingen, die sich so im Schulalltag gezeigt haben. Ich war engagierte Lehrerin, ich wollte Dinge bewegen und gerade im Bereich Informatik ist es ja so, dass sich draußen die Welt dann doch 10-mal schneller bewegt als dann in der Schule. Mhm. Und ich habe um viele Dinge gekämpft, die technischen Rahmenbedingungen haben schon nicht gestimmt, das heißt WLAN an der Schule und wir kennen es von vielen mhm. Schulen, war schon gar nicht verfügbar. Ich weiß nicht, wie man so Fachinformatiker unterrichten soll, das funktioniert mhm. gar nicht. Aber auch so das Drumherum und gerade auch bei mir an der Schule hatten sich dann viele, über viele Jahre dann auch eine Situation ergeben, die so gar nicht mehr wirklich für die Kollegen auch tragbar war. Und ich habe jede Minute mit meinen Schülern geliebt. Ich habe gerne unterrichtet, aber für mich selber, ich habe gemerkt, dass ich körperlich ja schon, dass sich da was gezeigt hat, wo ich merke, das kann langfristig nicht gesund sein. Also ich war unglaublich müde. Ich habe viel am Wochenende korrigiert. Ich habe gar nicht diese Pausen gehabt, um mal runterzukommen. Und ich glaube, so das Eklatanteste, was ich so im Nachhinein, was mir in dem Moment auch gar nicht so bewusst gewesen ist, ich bin morgens mit geballten Fäusten immer aufgewacht. Mhm. Und genau. Also das ist tatsächlich, also man macht das über eine gewisse Zeit mit, aber wenn man sich selber vielleicht einen Schritt zurücktritt und sich beobachtet, dann sollte man vielleicht dann doch nochmal feststellen können, wo es nicht mehr gesund ist. Und ich sehe es jetzt auch bei vielen Kollegen, die gerade in der Corona-Zeit, also ehemalige Kollegen in der Schule dann auch, wo es zu viel geworden ist und wo man auch wirklich die körperlichen Belastungen dann auch merkt, die in den Burnout gegangen sind, die extrem viel in kurzer Zeit abgenommen haben, die Depressionen bekommen haben. Und das ist so, ja, letztendlich dann wirklich festzustellen, ist das noch ein gesundes Arbeitsumfeld, in dem ich mich hier bewege. Und ich habe schon gemerkt, also ich werde auf die Art und Weise nicht 30 Jahre lang weitermachen können.
Und du hast mir damals berichtet von so einer Schlüsselsituation oder zumindest eine Situation, die so ganz mit dem Brennglas zeigte, wie auch die Wertschätzung für Lehrkräfte an eurer Schule war. Das war ein Gespräch mit einem Elternteil, ich glaube mit einem Vater. Magst du uns das nochmal erzählen?
Ja, also letztendlich, ich habe mal Elektrotechnik studiert und insofern war ich auch, ich war Diplom-Ingenieurin und war auch stolz darauf, das mir erarbeitet zu haben. Und ich habe dann gemerkt, als Lehrerin war ich eben nicht mehr Diplom-Ingenieurin, sondern dann war ich Lehrerin. Und dann gehörte ich in eine Menschengruppe, die anscheinend keine Wertschätzung oder wenig Wertschätzung aus der Gesellschaft dann erfährt. Ich habe ganz viele Situationen gehabt, in denen ich gemerkt habe, ach, da stolper ich jetzt gerade rüber, weil ich natürlich auch andere Zeiten erlebt habe, wo das nie ein Thema gewesen ist. Mhm. Und jetzt war ich, obwohl ich ja letztendlich viel besser qualifiziert war als vorher, habe ich ein ganz anderes Feedback bekommen. Und die Situation mit dem Vater sah dann so aus, dass ich in den Ferien eine Vorbereitung für das Abitur angeboten habe für meine Klasse, also freiwillig bei mir zu Hause einen ganzen Tag, wo wir dann gearbeitet haben. Und der Vater hat mir dann eine E-Mail geschrieben, warum das die ganzen anderen Kollegen nicht anbieten würde und dass das so nicht gehen würde und hat sich da auch ein bisschen übergriffig dann geäußert. Mhm. Bei der Abiturfeier bin ich dann zu ihm hingegangen und habe ihm dann zum Abitur seines Sohnes gratuliert, habe gefragt, was der Sohn denn jetzt so vorhat. Und er sagte, ja, er wird jetzt Elektrotechnik studieren. Und ich habe dann gesagt, ach, das habe ich ja auch mal studiert. Und bin dann mit ihm ins Gespräch über das Studium gekommen. Und dann merkte ich, wie er mich von oben bis unten musterte. Und dann sagte ich dann irgendwann, wenn sie das, oder dann sagte er, wenn ich das gewusst hätte. Und dann habe ich ihn angeguckt und sagte, wenn Sie das gewusst hätten, dann hätten Sie nicht so eine E-Mail geschrieben, oder? Und er meinte ja. Und das hat mir so dieses Gefühl vermittelt, also ich bin letztendlich Zielscheibe aufgrund meines Berufs, gar nicht aufgrund der Dinge, die ich wirklich tue und aufgrund meiner Qualifikation, sondern nur, weil ich letztendlich den Frust der Eltern da auch abfedern muss.
Mhm. Also wenn ich das gewusst hätte, dass du Diplom-Ingenieurin bist und nicht nur Lehrerin, mit anderen Worten. Ja, das ist so heftig, ne? Und das berichten mir auch viele Lehrkräfte, die ich so dann aus dem Beruf oder aus dem Lehrberuf raus begleitet habe, dass sie in ihren neuen Berufen mit ganz anderen Augen wahrgenommen werden, auch sehr ressourcenorientiert, sehr, dass man ihre Stärken viel mehr sieht und das Potenzial, was sie mit in die Firmen bringen und ihr Entwicklungspotenzial und eben auch dieser Stempel ist weg. Alleine mit diesem Stempel Lehrkraft geht so viel einher, ne? Mhm. Das ist ein und dieselbe Person, ne? Das ist schon echt heftig.
Ja, was dazu eben auch vielleicht ein bisschen führt, dass das, was für unsere Gesellschaft ja unheimlich wichtig ist, dass sich engagierte und motivierte Leute auch für den Lehrerberuf interessieren. Mhm. Und das ist gar nicht unbedingt eine Gehaltsfrage, sondern eine Frage der Wertschätzung. Mhm. Und erfahre ich diese Wertschätzung in dem Beruf? Und das ist ja leider einfach nicht der Fall. Und letztendlich weiß ich aber auch, dass ganz, ganz viele Kollegen aus den Möglichkeiten, die sie da haben, unglaublich viel machen und für die Schüler auch ganz viel leisten. Und wir reden über die und da, das ist auch ganz klar, es gibt natürlich, ich sag mal, Knalltüten, ne? Also die letztendlich ihren Job nicht gerne machen. Mhm. Und ich weiß das auch von meinen Kindern, da gibt es dann 2, 3 Leute, wo, aber ich sag auch, lass uns doch mal über die reden, die gut sind. Mhm. Was machen die denn toll? Und letztendlich, ganz ehrlich, sind das am Ende mehr als die dafür sorgen, dass die Wertschätzung für diesen Beruf gar nicht mehr entgegengebracht wird von Seiten der Gesellschaft.
Absolut. Ja, das ist noch so im Gedächtnis verankert von vielen Erwachsenen, die eben ihre eigene Schulerfahrung noch als Wahrheit nehmen für das, was heute abläuft. Aber Schulen haben sich ja so wahnsinnig gewandelt. Und ich glaube, auch Lehrkräfte-Engagement ist heute etwas ganz anderes. Jetzt hast du, oder als wir unseren ersten Kontakt hatten, da war das 2019 und dann ist das so auseinandergegangen und dann erhielt ich im Dezember 2020 von dir eine E-Mail. Das war sogar anlässlich zu Weihnachten. Ich glaube, da hast du das Jahr noch mal Revue passieren lassen und vielleicht das zum Anlass genommen, mir zu schreiben. Und da möchte ich gerade mal zitieren, was du mir geschrieben hast. Ich bin seit einem halben Jahr zurück in der echten Welt, arbeite im Homeoffice als Softwareentwicklerin und bin jeden Tag noch ein Stück glücklicher mit meiner Entscheidung. Meine Familie freut sich ebenfalls. Ich habe wieder Zeit und vor allem Muße. Das erste Weihnachten seit 7 Jahren, das ich wieder bewusst genießen kann. Mhm. Wie lange warst du da schon im neuen Job?
Ja, das war dann tatsächlich ein halbes Jahr. Also ich bin, glaube ich, im Mai gegangen, habe noch meine Klasse ins Abitur begleitet. Das war mir wichtig, dass ich die nicht zurücklasse einfach. Und dann bin ich dann im Juni angefangen, dann eben in der Stelle als Softwareentwicklerin, was natürlich ganz anders war. Das heißt, ich war jetzt zu Hause, hatte wirklich nur mein kleines Team, mit dem ich gearbeitet habe und habe auch letztendlich die Möglichkeit gehabt, die Distanz zur Schule auch wieder zu finden. Also auch mich ein wenig von den Menschen, sage ich mal, zu erholen. Also wenn man jeden Tag mit vielen, vielen Menschen zu tun hat und die auch persönlich begleitet und die Emotionen auch ein bisschen mitnimmt über Jahre, dann tut das auch mal eine gewisse Zeit gut, da auch wieder Abstand von zu nehmen. Und ich finde dieses Wort Muße, das war für mich das, was es am meisten umfasst hat, was ich absolut über Jahre vermisst habe, den Kopf frei zu bekommen, Zeit zu haben, kreativ wieder sein zu können und nicht immer zu denken, ich kann mir das jetzt nicht erlauben, weil ich muss eigentlich noch das, das und das machen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt auch einen Job, in dem ich nicht wenig arbeite, aber das nimmt mich nicht permanent so gefangen wie das Lehrersein. Und weil einfach dieser Berg an Arbeit teilweise überhaupt gar nicht mehr bewältigbar ist. Und ich weiß das von Kollegen, gerade im IT-Bereich, die ganz gezielt sagen, ich reduziere auf 16 Stunden, weil das überhaupt noch das Leistbare ist. Ja, an diesem Weihnachtsfest, das war für mich wirklich, ich konnte Plätzchen backen, ich konnte mich mit Geschenken auseinandersetzen. Und sonst habe ich tatsächlich immer am zweiten Weihnachtsfeiertag immer schon gesessen und Prüfungsentwürfe gemacht, die dann im Januar fertig sein mussten. Mm. Und das hat sich für mich komplett anders angefühlt. angefühlt dann.
Du sagtest gerade, du weißt von Kollegen im IT-Bereich, die auf 16, im Lehrbereich, ne? Also im Lehrer, die auf 16 Stunden gehen. Thema IT. Jetzt hören ja ganz viele zu, die sagen, ja, ist ja schön. Jetzt sprichst du mit einer studierten Elektrotechnikerin über IT. Ich bin ja nun leider kein ITler. Da möchte ich kurz noch meine Erfahrungen zum Besten geben. Und zwar beobachte ich gerade, dass sich die IT-Branche total öffnet, auch für Quereinsteiger, die noch nicht coden können. Und dass das Coding jetzt auch gar nicht die Zwangsvoraussetzung ist, um in die IT reinzugehen. Da gibt es ganz viele andere Arbeitsbereiche, in denen Soft Skills, die Lehrkräfte mitbringen, auch total wertvoll sind. Ne? Ich sehe jetzt auf LinkedIn ganz viele Veranstaltungen, Quereinstieg in die IT, in den EdTech-Bereich und so. Können wir da mal gerade einen kleinen Exkurs machen? IT für Nicht-Coder.
Ja, ich sag immer, wenn man IT irgendwo drauf schreibt, dann denken immer alle Leute, da ist überall auch dasselbe drin. Und dabei sind da ganz, ganz viele verschiedene Berufe enthalten, ähnlich wie bei einer Baustelle. Ich würde auch nicht auf die Idee kommen, dem Maurer zu sagen, er soll die Arbeit eines Architekten machen. Und so ist das in der IT auch. Das heißt, das selber Software entwickeln ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was man eigentlich machen kann. Also es geht ja auch um Software-Tests und ein ganz großer Bereich, den ich unheimlich interessant finde, ist der Bereich des Product Owners oder desjenigen oder derjenigen, die letztendlich mit Kunden kommuniziert, Anforderungen aufnimmt, reflektiert, was geht nicht. Und das ist eher ein Bereich, in dem man genau die Fähigkeiten, glaube ich, gut einsetzen kann, die man als Lehrer auch braucht. Mhm. Also in Kommunikation zu treten, zusammen eine Ebene zu finden, zu erklären, zu erläutern, zuzuhören, zu reflektieren. Da ist ganz viel soziale Kompetenz auch gefordert, die, sag ich mal, so ein Hardcore-ITler auch erstmal entwickeln muss oder auch sind jetzt nicht alle, die das mitbringen. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz tolle Schnittstelle, die man als Lehrkraft auch, ich glaube, wo man sich gut hinentwickeln kann. Das wäre auch tatsächlich so mein Weg gewesen, wenn ich jetzt nicht diese tolle Stelle hier angeboten bekommen hätte, weil ich genau da auch gesehen habe, dass ich von dem, was ich jahrelang gemacht habe, extrem profitieren kann. Das andere ist gerade auch für so Lehrkräfte, die jetzt zum Beispiel im Mathe unterwegs sind und sagen, ja gut, ich kann jetzt nicht programmieren, aber irgendwie so eine gewisse IT-Affinität habe ich. Ich könnte mir da schon was vorstellen, aber ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also dieser Bereich Data Science, der wächst im Moment enorm. Das heißt, Menschen, die sich überlegen müssen, die ganzen Daten, die wir gesammelt haben oder auch noch sammeln werden, was kann man letztendlich für Informationen daraus extrahieren? Und dann geht es auch darum, erstmal ein System zu verstehen, einen Prozess zu verstehen und dann eben auch mit mathematischen Kenntnissen das Ganze dann analysieren zu können. Das heißt, da sehen wir, dass wir ganz viele Quereinsteiger aus anderen Berufsfeldern haben, Biologen, also alle, die irgendwie mal sich damit auseinandergesetzt haben, wie man Daten analysieren kann und Statistik anwendet. Dieser Bereich könnte extrem interessant sein für Lehrer, die im technischen Bereich oder im mathematischen Bereich unterrichten, aber nicht genau wissen, wo sie denn eigentlich anfangen sollen, sich hinzuentwickeln dann.
Also abgesehen davon, dass das ja eine Wachstumsbranche ist ohne Ende. Also es kann gar nicht anders sein, wenn man überlegt, wie sich die Berufswelt wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren entwickelt. Da können wir schon gar nicht in die Glaskugel gucken, weil sich so viel tun wird. Und IT ist definitiv eine Branche, ja, der Zukunft, wo es gar keinen Weg dran vorbeiführt und die auch einfach Leute aus anderen Professionen absorbieren wird, ne? Denke ich mir.
Ja, ich finde es halt immer ein bisschen schade, auch gerade wenn ich mit Mädchen oder Frauen spreche, ist es mir natürlich auch ein Anliegen. Das ist ein Berufsfeld, in dem man, wie gesagt, sich echt vielfältig austoben kann. Das ist das eine, aber das andere ist auch, dass man da echt gut Geld verdienen kann und ganz flexibel arbeiten kann. Und es ist schon fast unverständlich, warum viele sich gar nicht dafür interessieren, weil es einfach ein ganz mega cooles Umfeld ist, wo man so tolle Dinge tun kann. Ich kann nur Werbung dafür machen, sich das wirklich mal anzugucken, zu überlegen, könnte das vielleicht für mich ein Weg sein.
Ja, und das ist auch oft so, wenn ich mit Lehrkräften spreche über ihre Gehaltserwartungen oder was denn so reinkommen müsste. Ja, das ist dann natürlich oft das, was auch so bei A13, A14 reinkommt. Und dann muss ich immer sagen, das kannst du nur in der IT abrufen, so nach dem Quereinstieg. Genau, und mich hatte jetzt die letzten Tage auf Social Media jemand gefragt, sag mal, oder es war so eine generalisierte Frage in die Runde, liebe Frauen, warum seid ihr eigentlich nicht in Tech? Und da habe ich drauf geantwortet, zum einen, weil meine Begabung vielleicht eher im künstlerisch-sprachlichen Bereich liegt, aber das wäre ja kein Hindernis nach deinen Schilderungen jetzt, weil das sogar gefragt ist. Und dann meine Bilanz ist, weil es mir an weiblichen Vorbildern gemangelt hat. Gab's nicht zu der Zeit, ne? Also ja, das ist wirklich nochmal ein toller Hinweis, dass das eben nicht nur was ist für breitkreuzige Coder, sondern eben für alle was dabei sein kann. Jetzt bist du ja heute Head of Apprenticeship in eurer Firma und hast das schon so ein bisschen umrissen, dass das auch extrem gut auf dein berufliches Profil passte, weil bei dir so ganz viele Stränge biografisch und ausbildungstechnisch zusammenlaufen. Dazu muss man verstehen, wie euer Unternehmen Bildung und Ausbildung für sich gestaltet. Denn soweit ich das aus deinen Schilderungen verstehe, nimmt deine Firma das wirklich als Auftrag für sich an, in allen Altersstufen? Kannst du das mal umreißen? Welche Rolle spielt Bildung und Ausbildung in eurem Unternehmen?
Genau, also wir sind ein Familienunternehmen. Das heißt, es gibt wirklich noch eine Eigentümerfamilie, die dahinter steht. Nicht in der im Vorstand sitzt, aber eben auch das Ganze noch mit begleitet hier. Und der Gründer des Unternehmens, der hat auch eine Stiftung ins Leben gerufen, die sich eben ja in diesen Bildungsbereich investiert. Und das fing dann irgendwann an mit einem Kindergarten. Das liegt ja auch mal nahe, also einen Kindergarten zu gründen. Das ist jetzt kein Betriebskindergarten, aber wo eben auch die Mitarbeiterkinder dann auch gut aufgehoben sind. Und dass damit eben auch ein gewisses Mindset verbunden ist, was eben mit den Eltern und den Kindern zusammen gelebt wird. Und dabei geht es ganz viel um Verantwortungsübergabe. Also, dass die Kinder auch als vollwertige Person angesehen werden, die einen Gestaltungsspielraum bekommen, die begleitet werden. Und das ist im Kindergarten noch für viele sehr nachvollziehbar, aber spätestens in der Grundschule geht es ja oft dann darum, Leistungen und Noten zu erbringen. Und insofern hat die Stiftung dann auch gesagt, wir gründen eine Grundschule, wo wir das auch weiterführen können, das Konzept. Ein alternatives Schulkonzept, wo es darum geht, wirklich Innovationsfähigkeit bei den Menschen zu erhalten und das nicht einzustauchen, indem man das Ganze dann in so feste Raster zwingt. Auch ein Konzept, was unglaublich gut funktioniert. Ich habe auch schon in der Schule hospitiert und die Kinder übernehmen eben die Verantwortung für sich und ihre Umwelt. Also das geht beim Morgenkreis los, dass die den selber organisieren mit Anwesenheitsliste, Corona-Tests. Das haben die auch mit selber alles gemanagt. Und danach geht jedes Kind wirklich in seinen Bereich, das, was eingeplant ist, mit den Lernbegleitern, setzt sich da mit Programmierung auseinander, mit Mathematik, mit Rechtschreibung und hat kein einziges Kind gefragt, was soll ich tun oder ich habe keine Lust, sondern alle waren konzentriert dabei. Also es ist ein sehr umfassendes Schulkonzept, was sich dahinter verbirgt. Und das, was ich auch als Feedback jetzt von den umliegenden Schulen höre, ist, das sind Kinder, also im Moment ist es dann mit der 4. Klasse dann auch so, dass die Kinder dann eben an die Regelschule wechseln, dass die Kinder eben sehr selbstständig, sehr selbstorganisiert sind und sich behaupten können, vor anderen Leuten sprechen können, total patent sind. Und das ist das, was ich hier jeden Tag eben auch feststelle. Das Schöne ist, die Grundschule ist direkt bei uns nebenan an der Ausbildung. Das heißt, wir haben jeden Tag auch die Gelegenheit, mit den Kindern auch zu interagieren. Die kommen auch einmal in der Woche dann zu uns in die Ausbildung, bekommen dann Technik- und Lötkurs. Und das ist ganz, ganz grandios, wie die Auszubildenden dann auch sagen, meine Güte, die kann jetzt löten und ich habe es ihr gerade beigebracht. Das ist wunderschön zu sehen und eben auch unser Ziel letztendlich, dieses Konzept mit einer kleinen Lücke dazwischen dann aber auch weiterführen zu können. Und genau hier auch in der Ausbildung das zu leben, dass wir nämlich Verantwortung übergeben, Möglichkeiten zur Verfügung stellen, in der sich dann jeder seinen spezifischen Interessen nach auch ausprobieren kann, entwickeln kann. Und nicht, dass wir diesen engen, festen Rahmen, der ja leider in der Schule oft gegeben ist, dass wir das hier fortführen, sondern dass wir hier anderen Raum schaffen.
Und du hast schon geschildert, ihr habt da auch architektonisch einen Raum geschaffen, in dem man sich wohlfühlt, ne? Also alleine aufgrund seiner Bauweise. Und das ist wie so ein kleines Bildungsdorf mit Kita, Grundschule und eben den auszubildenden Städten. Das sind Dualstudenten teilweise und Azubis oder wie genau kann man sich deine Tätigkeit vorstellen?
Ja, also wir haben 13 verschiedene Ausbildungsberufe und 7, im Moment 7 duale Studiengänge, die wir anbieten. Und letztendlich haben wir hier ein Gebäude mit einer eigenen Ausbildungswerkstatt, das heißt eine große Maschinenhalle, wo dann viele metallverarbeitende Berufe dann ausgebildet werden. Ich bin jetzt aufgrund meiner Historie dann eher im Elektronik- und Informatikbereich unterwegs, aber letztendlich ist es auch, also ich versuche mir auch immer Freiraum zu schaffen, wo ich dann eben auch mit Praktikanten, Auszubildenden, Dualstudentinnen dann auch arbeiten kann, weil ich das nicht ganz missen möchte. Aber letztendlich habe ich hier ein Team von im Moment 8 Ausbilderinnen und zukünftig dieses Jahr wachsen wir auf jeden Fall um 2 weitere Personen an. Und insofern ist es dann meine Aufgabe, tatsächlich auch den organisatorischen Rahmen zu schaffen, in dem mein Team dann frei arbeiten kann.
Das heißt, momentan hast du ein 8-köpfiges Team und gibt's da, schreibt ihr die Curricula selbst? Wie kann ich mir das vorstellen? Also da gibt es ja sicherlich einen Lehrplan dessen, was ein Auszubildender oder ein Dualstudent beherrschen soll. Und das sind dann verschiedene Disziplinen. Ich bin da jetzt ganz naiv, ich weiß ja nichts darüber. Und dann gibt es Lernziele und ein Curriculum und das legt ihr fest oder wie läuft das?
Also letztendlich ist das duale System ja gegliedert in einmal den schulischen Teil, der dann eben an einem Lehrplan hängt und dann den Teil, der im Betrieb durchgeführt wird. Da orientieren wir uns am Ausbildungsrahmenplan, der aber auch oft, sage ich mal, so unspezifisch ist, dass wir da auch Freiheiten haben, uns auch zu entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Letztendlich müssen wir immer gucken, natürlich, dass die Auszubildenden gut durch die Prüfung kommen. Das ist natürlich eine unserer Aufgaben, auch im Sinne der Auszubildenden. Die wollen natürlich da auch eine möglichst gute Note nachher bekommen. Aber die Frage ist ja eigentlich, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich als Unternehmen? Und das sind ja nicht die Fachkompetenzen nur, die da auch nachher in der Prüfung abgeprüft werden, sondern vielmehr die Kompetenzen, ja, von Teamfähigkeit, Selbstlernfähigkeit, dass man mit digitalen Endgeräten umgehen kann, dass man sich in einem Projekt organisieren kann und über den Tellerrand hinausblicken kann und auch in anderen Fachgebieten zurechtfindet. Und das sind ja Dinge, die für das Unternehmen viel, viel wichtiger sind, als jetzt wirklich für den Beruf die Prüfung nachher durchführen zu können und da eine gute Note zu bekommen. Und insofern sollten wir auch eher darauf gucken, was das Unternehmen tatsächlich benötigt. Und wir gucken jetzt auch, dass wir die Berufe mit internen Zusatzqualifikationen dann auch anreichern. Also wo es um Datenflüsse zum Beispiel im Unternehmen geht oder um Softwaremanagement. Also Dinge, die uns gerade beschäftigen als Unternehmen, da wo wir Kompetenzen brauchen. Und das, was wir so im Ausbildungsrahmenplan gar nicht so wiederfinden, wie wir es dann auch eigentlich benötigen. Und da muss man einen guten Kompromiss schließen zwischen Prüfungsvorbereitung und jemand dann auch gut durch die Ausbildung begleiten, aber auch die Ausbildung so auszurichten, dass das Unternehmen eben die Kompetenzen auch nachher bekommt und oder mit Mitarbeiter bekommt, die Kompetenzen haben, die über das eigentliche, die eigentliche Ausbildung in dem Beruf dann auch hinausgehen.
Jetzt bist du ja auf dieser Stelle wirklich extrem passend besetzt, ne? Und ich frage mich, so jemand wie du, der läuft einem ja nicht alle Tage über den Weg mit dem Background aus der Elektrotechnik, aber eben auch aus der Berufsschule. Jetzt gibt es aber ja zahlreiche Betriebe, die Auszubildende managen und deren Ausbildung. Wer wird denn normalerweise besetzt auf solche Stellen, wenn man jetzt nicht gerade so ein Unicorn findet wie dich? Sind das Leute, die eher aus der Technik kommen oder die eher aus dem Didaktischen kommen?
Ja, eigentlich braucht man ja beides. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel unser größter Marktbegleiter, da ist es tatsächlich so, dass der Leiter der Ausbildung dort den gleichen Weg oder einen ähnlichen Weg gegangen ist wie ich, aber gezielt, wo das Unternehmen ihn auch in die Seiteneinsteigerausbildung gepackt hat und ja letztendlich genau diese Erfahrungswerte, die man in der Schule sammelt, als gesehen hat als etwas, was ein Unternehmen auch braucht, die Kontakte, die man dann in dem Netzwerk Schule auch hat und auch eher zu verstehen, wie das System an sich tickt, um auch zu wissen, wo man eingreifen kann oder welche Möglichkeiten man hat. Die Ausbilderinnen, die ich hier vor Ort habe, die sind zumeist, kommen die aus dem technischen Bereich, also bei uns tatsächlich aus irgendwo aus dem Bereich Produktion oder Entwicklung und haben sich dann immer gerne um Praktikanten und Auszubildende gekümmert und irgendwer hat dann gesagt, du musst doch irgendwie in die Ausbildung, weil das machst du doch gerne. Aber das ist jetzt auch gerade ein Forschungsgebiet, was immer mehr Relevanz bekommt, dass das ja Menschen sind, die ganz viel an der Ausbildung unserer jungen Menschen beteiligt sind, die aber sehr wenig didaktischen Background haben. Und das merke ich eben hier auch. Es gibt Punkte, wenn ich über Handlungsorientierung zum Beispiel sprechen möchte, da weiß ich, da fehlt einfach ja der Hintergrund, um das einsortieren zu können. Das heißt, da müssen wir irgendwie auch noch einen Weg gehen, die Leute, die aus dem technischen Bereich kommen, abzuholen, didaktisch auch nochmal zu schulen, um am Ende auch die Möglichkeit zu schaffen, nicht nur von einer Seite das Ganze angehen zu können, sondern dann auch ganzheitlich auch durchführen zu können. Also die Ausbildung wirklich auch mit dem didaktischen Hintergrund anzugehen. Andererseits könnte man auch drüber nachdenken, tatsächlich Leute, die mehr aus der Didaktik kommen, das heißt aus dem Lehrbetrieb, nochmal technisch umzuschulen und denen nochmal den Hintergrund zu geben, zu sagen, so, jetzt hast du doch alles. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der noch zu wenig als Option gesehen wird, zu sagen, Lehrer, ehemalige Lehrer wirklich in den Ausbildungsbetrieb zu holen, technisch nochmal was zu unterfüttern und dann hätte man nämlich auch genau beide Aspekte dann auch wieder abgebildet.
Habe ich das gerade richtig verstanden, dass Leute von den Betrieben in die Quereinsteigerausbildung gesteckt werden, in die Schule, um dann da, ich weiß nicht, wie lange die dauert, 1,5 Jahre zu machen und sie dann wieder zurück in den Betrieb zu holen?
Ja, 2 Jahre dauert das tatsächlich bis, genau. Und das war auch ist dann wirklich ein ganz gezielter Weg gewesen, um, wie gesagt, auch jemanden die Möglichkeit zu geben, die Systemschule zu verstehen. Und das versteht man ja nicht, wenn man wirklich das nicht mal von innen gesehen hat. Und deswegen ja ein ganz großer Mehrwert auch fürs Unternehmen. Und ich merke das jetzt auch, wenn ich mit Schulen spreche und sage, ich kann euch verstehen, ich war selber mehrere Jahre Lehrerin. Das ist schon ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich komme und als Unternehmensvertreterin meine zu wissen, wie die Welt funktioniert, sondern wirklich auch die Probleme von Lehrern dann auch nachvollziehen kann.
Echt, das ist so witzig, ne? Man sieht das jetzt so, also das von der Seite mal zu betrachten, dass es für ein Unternehmen attraktiv ist, jemanden in die Schule zu schicken, aber dann wieder zurückzuholen mit diesem Know-how. Es ist echt witzig, dass es solche Entwicklungen gibt. Aber ja, eben auch ein positiver Ausblick, wenn man aus der Schule raus will, dass es da Möglichkeiten gibt, ne? Du, ich weiß, dass du eben nicht nur mathematisch begabt bist, sondern dass du auch eine kreative Ader hast. Also, dass da im Grunde ganz viele verschiedene Talente in dir schlummern. Und du hast mir mal was geschrieben, das möchte ich auch kurz nochmal zitieren. Ich verfüge neben einer stark mathematisch-analytischen Seite auch eine ausgeprägte emotional-künstlerische. Diese beiden können sich sehr gut ergänzen, stehen sich aber auch gerne im Weg, da diametrale Bedürfnisse gestillt werden. Zum Beispiel Sicherheit versus Freiheit. So bin ich einerseits immer genau richtig und gleichzeitig absolut fehl am Platz. Ergänzung durch mich in einem beruflichen Setting, was nur eins von beiden erlaubt, nämlich entweder das mathematisch-analytische oder das emotional-künstlerische. Wie bekommst du das heute unter einen Hut zusammen?
Jetzt habe ich den Eindruck, ich bin angekommen. Also ich bin immer letztendlich hin und her gewechselt, habe eben auch war in meinem Bereich Bildung, also erst in der Uni, dann in der Entwicklungsabteilung, dann wieder in der Schule und wieder als Entwicklerin tätig. Ja, letztendlich habe ich eine Entwicklung mitgemacht, mit der ich jetzt sagen kann, da wo ich heute bin, da fühle ich mich genau richtig. Da macht es Sinn, da haben alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, sind jetzt gut, ja, kann ich gut einbringen. Und ich fühle mich jetzt richtig, weil ich genau alle Aspekte meiner Persönlichkeit auch ausleben kann. Ich kann letztendlich die Dinge hier voranbringen, kann mich um die Organisation hier kümmern, kann viel strukturieren, aber auf der anderen Seite eben auch kreativ alles hier, ja, das System weiterentwickeln, Ideen einbringen, Ideen verwirklichen. Das ist ja auch ein ganz toller Punkt, dass man sagen kann, dass man Ressourcen im Hintergrund hat und nicht nur Ideen, die für deren Realisierung man selber alleine verantwortlich ist, sondern ein ganzes System dahinter, das sagt, wir stützen das und man sieht wirklich, wie Dinge entstehen, wie man Dinge aufbauen kann. Also gerade für diesen kreativen Teil meiner Persönlichkeit ist das Balsam für die Seele, dass ich Dinge entwickeln kann, voranbringen kann und wachsen lassen kann und dass ich da eben auch sehe, dass ich etwas Greifbares auch aufbauen kann letztendlich mit meinem Team hier. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt so das erste Mal richtig das Gefühl, ich gehe morgens zur Arbeit. Ich darf das gar nicht so laut sagen. Ich finde das ganz toll, dass mich mein Unternehmen für das bezahlt, dass ich so viel Spaß jeden Tag haben kann. Es fühlt sich tatsächlich gar nicht wie Arbeit an, sondern es ist einfach ein mega tolles Arbeitsumfeld mit so vielen Möglichkeiten, dass mir jeden Tag das Herz aufgeht. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen immer eine Träne im Auge, weil ich natürlich an die Zeiten auch zurückdenke, wie das in der Schule gewesen ist. Und das sind Welten dazwischen. Und wir hätten als Gesellschaft so viel mehr Möglichkeiten, wenn uns das wichtiger wäre. Und dann wird natürlich immer auf Wahlplakate geschrieben, 10.000 Lehrer mehr. Aber letztendlich wissen wir alle, dass dieses System absolut marode ist. Es traut sich keiner daran, die Dinge wirklich mal anzupacken. Vielleicht ist es so, dass in Zukunft die Unternehmen das vermehrt machen werden, weil sie sehen, sie brauchen den Nachwuchs, sie brauchen die Fachkräfte und sie können es sich gar nicht mehr leisten, sich nicht zu investieren im Bildungsbereich. Aber bestenfalls bewegt sich natürlich auch noch mehr in der Politik, dass da dass da Möglichkeiten geschaffen werden und vor allen Dingen ein System geschaffen wird, in dem wieder Arbeiten Spaß macht und die Leute, die engagiert sind, nicht ausbrennen, sondern ja auch ein bisschen geschützt werden, unterstützt werden und Wertschätzung dann auch erfahren.
Genau, du sprichst was an, was ich mich auch gefragt habe, wenn du das schilderst, wie euer Unternehmen Bildung für sich als Aufgabe angenommen hat. Das kostet ja Unsummen. Also es muss ja wahnsinnig viel kosten, das alles zu stemmen. Warum lohnt sich das für Unternehmen, dann doch unterm Strich so viel zu investieren, sei es in Kita, Grundschule, aber dann eben auch in die Auszubildenden?
Es kostet uns mehr, es nicht zu tun. Weil wir am Ende brauchen wir die Fachkräfte. Wir wollen ja weiter existieren als Unternehmen. Und wir merken es jetzt, also dieses Jahr suchen wir tatsächlich das erste Mal auch noch Auszubildende und Dualstudentinnen immer noch für dieses Jahr. Das heißt, der Markt ist leer aus vielerlei Gründen. Und dann haben wir auch noch die Babyboomer-Jahre, die in den Ruhestand gehen. Und dieser eklatante Fachkräftemangel führt dazu, dass wir letztendlich entscheiden, entweder investieren wir in unsere Zukunft oder wir denken als Unternehmen, wir haben gar keine Zukunft mehr. Mhm. Weil wenn wir die Fachkräfte nicht haben, den Nachwuchs nicht haben, dann können wir auch unser Wachstum nicht stemmen, beziehungsweise auch nicht das Unternehmen aufrechterhalten. Deswegen ist es für uns unglaublich wichtig, uns da auch zu engagieren.
Das hält man sich so nicht vor Augen, ne? Dass dieser Fachkräftemangel, der zeigt sich wirklich in ganz vielen Branchen und dass im Grunde Unternehmen aus dieser Mangelsituation sich einfach die Leute selber heranziehen müssen und dann ja aber auch vor der Herausforderung stehen oder damit umgehen müssen, dass da arbeitswillige, fitte Leute sind, die aber ja nicht vielleicht die passgenaue Ausbildung im Petto haben und dass man dann eben die Brücke schlagen muss, zum Beispiel durch Quereinsteigerprogramme. Ne?
Genau.
Ja, du hast mal gesagt, die Industrie braucht Leute, die es können. Da geht es jetzt gar nicht um Zeugnisse und um Noten, sondern man muss wollen und können. Jetzt frage ich mich, was das für Lehrer bedeutet, denn die wollen, aber die können auch ganz viel, aber die können ja eben vielleicht noch nicht genau das, was abgefragt ist. Wir haben vorher schon mal drüber gesprochen. Welchen Mehrwert können denn Lehrkräfte leisten, auch wenn sie vielleicht inhaltlich noch nicht die richtigen Kenntnisse mitbringen?
Also das, was Lehrer ja wirklich mitbringen, ist, dass sie sich ganz flexibel auf neue Situationen einstellen können, lernen können. Also viele Leute sagen dann auch irgendwann, naja, jetzt habe ich genug gelernt. Und wir wissen als Lehrer mehr als alle anderen, dass das Lernen einfach nie aufhört. Und diese Flexibilität, die Lehrer mitbringen und die Erfahrungswerte, schon alleine auch im Zwischenmenschlichen, das sind so tolle Kompetenzen, die ehemalige Lehrer mitbringen, wo ich denke, dass die Unternehmen auch immer mehr in Zukunft überlegen oder gucken, was können wir eigentlich aus solchen Menschen auch noch machen, indem wir sie begleiten. Also wir sehen es ja auch bei unseren Bewerbern. Es geht immer mehr weg von, jetzt lass uns mal auf die Noten gucken und das, was du schon mitbringst, sondern wir versuchen, Leute zu finden, in denen wir Potenzial sehen und wo wir sagen, die wollen, die haben eine Motivation, die bringen schon ganz viel Charaktereigenschaften mit, die wir gut einsetzen können. Und es geht gar nicht so sehr wirklich um das, was jemand fachlich schon mitbringt, sondern wo wir ihn hinentwickeln können oder dann eben auch sie. So ist es eben bei Lehrkräften. Und ich glaube, durch das Bild, was viele von Lehrern haben, nimmt man sie gar nicht so sehr wahr als Menschen, die wirklich ganz, ganz viel Potenzial mitbringen. Und das denke ich aber, dass, also wenn ich das sehe bei meinen ehemaligen Kolleginnen, da steckt so viel Potenzial drin. Gerade auch der Wille, sich weiterzuentwickeln als Lehrkraft, ist man ja, bringt man das schon mit, also diesen Drang zur Entwicklung, zur Evolution und bei sich selber, aber auch bei anderen. Und dieses innere Feuer, da kann man ganz viel draus machen. Und klar gibt es Bereiche, in denen das leichter ist. Also ich sag mal, Personalentwicklung wird ein Bereich sein, wo ehemalige Lehrkräfte gut platziert sein können, weil sie eben auch ganz viel schon im Bereich Coaching und Moderation zum Beispiel mitbringen. Wie konzipiere ich zum Workshop? Das schütteln ja die meisten aus dem Ärmel. Mhm. Tatsächlich, wo viele in der freien Wirtschaft hart erstmal lernen müssen, bis sie an den Punkt kommen, wo Lehrkräfte einfach durch ihre Erfahrung schon bereit sind. Also insofern glaube ich, dass das für Lehrer eigentlich es ganz, ganz viele Plätze gibt, wo sie gut platziert werden. Wir müssen nur den Unternehmen noch mehr zeigen. Das sind fähige, engagierte, motivierte Leute und gerade deswegen wollen sie nicht mehr im Schulsystem sein.
Ist so traurig, wenn du das sagst, aber ja, so ist es nun leider. Ne?
Ja, also ist es natürlich auch schön, wenn es einen guten Mittelweg gibt. Aber letztendlich glaube ich, das ist jetzt meine private Meinung, dass der große Knall kommen muss, bevor da wirklich ein Umdenken passiert. Und nur dann, wenn wirklich die Situation an den Schulen leider noch schlimmer wird. Ich meine, wir sehen es jetzt mit den Unterrichtsausfällen. Und wenn ich es bei meinen Kindern sehe, dann würde ich mir vieles anders wünschen. Aber die Situation muss so schmerzhaft werden, dass tatsächlich die Leute irgendwann auf die Barrikaden gehen und sagen, wir müssen da was ändern, weil es wichtig ist und nicht einfach nur eine Verwahrung der Kinder. Und wir wollen doch unseren Nachwuchs ausbilden und das mit Energie und Engagement tun. Und wie gesagt, leider ist jetzt meine Erfahrung, dass alle Kollegen, die das mitbringen, die scheitern gerade persönlich extrem an dieser Situation, die an den Schulen herrscht. Und sagt leider ist es vielleicht so, dass irgendwann der große Knall kommen muss, bis sich da auch wirklich was in die richtige Richtung bewegt.
Für dich hat sich ganz viel bewegt. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt auf eine nachdenkliche Note enden, kann man aus diesem Gespräch ganz viele positive Nachrichten mitnehmen. Nämlich, dass es Branchen gibt, die nichts anderes können als wachsen und die dabei darauf angewiesen sind, sich Know-how aus allen Disziplinen reinzuholen und den Leuten die Brücke zu bauen. Also es wird auch immer mehr, glaube ich, oder beobachte ich auch, den einzelnen Personen abgenommen, selber jetzt durch wahnsinnig viel Eigenaufwand und Weiterbildung zu unterfüttern, um überhaupt eine Chance zu kriegen, sondern ich beobachte eben auch, dass in bestimmten Branchen es immer mehr Handreichungen gibt, Quereinsteigerprogramme und eben die Bereitschaft, sich zu öffnen. Und ich denke, da hast du uns auch nochmal wirklich tolle Einblicke gewährt. Abschließend würde ich gern von dir nochmal ganz persönlich wissen, das hat ja jetzt wirklich eine Wendung genommen, die du vor 3 Jahren, als wir zum ersten Mal in Kontakt waren, so nicht hast kommen sehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ne?
Das stimmt.
Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest an einen Zeitpunkt vor 3 bis 5 Jahren, wo du eben als Lehrkraft tätig warst, was könntest du dieser früheren Romina als dein zukünftiges Ich ins Ohr flüstern?
Ich würde, wenn ich mich jetzt noch mal vor 5 Jahren treffen würde, würde ich mir sagen, sei froh, dass du als Lehrerin angefangen hast, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Das sind Erfahrungen, die man als normaler Arbeitnehmer gar nicht machen kann. Mach das, solange du dich gut fühlst dabei, solange es sich gesund anfühlt. Und wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dann gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Wege, die du nehmen kannst. Und mit dem, was du jetzt kannst und gelernt hast, wirst du auch einen anderen Weg finden.
Das lassen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen, diese Aussage. Ich glaube, das wird ganz vielen anderen auch noch mal Mut geben. Denn das ist auch eine Beobachtung, die ich absolut bestätigen kann. Es gibt eben nicht nur das eine, es gibt immer mehr. Ich sehe es quasi wöchentlich, dass es mehr Wege gibt, die ein Lehrer beschreiten kann außerhalb dessen. Und dass es immer mehr auch eine Frage ist, das will ich, des Wollens, will ich das noch? Und nicht nur des Müssens, ich muss ja noch. Ne?
Ja.
Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Das ist wirklich ja was ganz, ich will gar nicht sagen Einmaliges, weil du hast uns ja schon berichtet, dass es das doch an einigen Ausbildungsbetrieben oder überhaupt Betrieben in Deutschland gibt. Aber für mich ist das eine Erlebenswelt, die ich so gar nicht kenne und wo ich es sehr hoch schätze, dass du uns da einen Einblick gewährt hast und auch unseren Hörerinnen und Hörern diesen Ausblick gewährt hast, dass es so etwas gibt. Ich danke dir da ganz herzlich. Wie geht denn dein Tag heute noch weiter? Was steht noch an?
Oh, ich muss gleich gucken, wie wir tatsächlich wachsen können. Das heißt, neue Ressourcen planen, Personal und Flächen. Und damit wir dann im nächsten Jahr mehr Auszubildende und Dualstudentinnen aufnehmen können, als im Moment die Möglichkeit besteht. Genau.
Das wünsche ich euch und den ganzen Auszubildenden und Dualstudenten da draußen, dass sie von solch einer Ausbildung und solch einem Arbeitgeber profitieren können. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht und danke für die Begleitung über die ganze Zeit.
Sehr gerne.